Wer den Sport liebt, bleibt nach dem Wochenende harzfrei. Dein Podcast der Handballabteilung Steinheim.
Hallo Björn.
Hallo Jan und hallo an die, die den Handballsport lieben. Ja, Folge 2 in der Sommerpause. Mal so zur letzten Folge. Wir waren ja in Boomte, haben ein bisschen darüber berichtet, haben viele O-Töne da drin gehabt. Und jetzt sind wir im Juli. Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben gerade gestartet. Viele Jugendspieler sind in Urlaub gefahren. Und wir haben gedacht, wir machen mal eine Back-to-the-Roots-Folge und haben uns mal wieder einen Gast aufs harzfreie Sofa geladen.
Genau, und zwar habe ich heute ein bisschen recherchiert, ich hatte heute ein bisschen mehr Zeit, weil ich ja jetzt in die Ferien gegangen bin als Vertretungslehrer. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du vor 4 Jahren unseren Gast schon mal interviewt hast. Ich glaube, ich habe bei Google das als allererstes gefunden, wenn ich den Namen eingegeben habe.
Da siehst du mal, wie gut ich Keywords gesetzt habe.
Das Interview. Olaf Grinz ist heute bei uns. Hallo Olaf.
Hallo Jan.
Hallo Björn. Ja, hallo.
Ja, Olaf, vielleicht willst du selbst gerade was zu sagen, was ich so rausgefunden habe. Du bist jetzt 52 Jahre alt. Arbeits- und Sporttherapeut. Ja. Was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist eine Ausbildung, die sich damit beschäftigt, mit Behinderten oder psychisch Kranken zu arbeiten oder schwer Erziehbaren zu arbeiten und da mit der Unterstützung von Arbeitsschritten und Sport die wieder auf die rechte Bahn zu bringen.
Okay, es ist ja auch schon so ein bisschen viele Jugendliche, viel mit Kindern, mit allen möglichen Leuten zu tun. Genau. Was ich noch rausgefunden habe, ich habe hier ein paar richtig tolle Sachen rausgefunden. Wir haben zwar ein Jahr zusammen eine Mannschaft schon trainiert, kann man ja auch sagen, aber das wusste ich nicht. Du hast als Spieler in ganz vielen Bielefelder Mannschaften gespielt, also unter anderem Spenge, Lenzinghausen, Enger. Was ist denn TSV Wasseralfingen?
Ja, ich war auch zwischendurch mal ein paar Jahre in Süddeutschland. Und habe da gespielt und das ist in der Nähe von Aalen, das Aalen mit dem Doppel-A.
Wenn der Busfahrer mich mal wieder verwehrt.
Ja, ganz genau. Da unten habe ich beim TSV Wasseralfingen gespielt.
Das sah ich nur und dachte, alles hört sich aber witzig an auf jeden Fall.
Genau, neben seiner beruflichen Ausbildung in diesem pädagogischen Zweig, ist, deswegen haben wir ihn ja auch hier aufs Sofa gesetzt, Olaf, der absolute Handball-Experte in Ostwestfalen und darüber hinaus. Sag doch mal was dazu, vielleicht zu deinem handballerischen Werdegang und was du jetzt machst, was du alles schon so im Handball oder in der Handballlehre auf deiner Vita hast.
Ja, das ist wirklich schon einiges. Also ich habe mit 5 Jahren recht früh angefangen, beim TuS Spenge damals und habe dann so verschiedene Vereine kennengelernt, habe mal auch ein paar Jahre in der Oberliga gespielt und in Süddeutschland mal ein Jahr in der Regionalliga, was heute die dritte Liga ist. Habe aber schon sehr früh angefangen, auch als Trainer zu arbeiten. Also mit gerade mal 15 Jahren habe ich auch meine erste Mannschaft trainiert. Und das hat sich eigentlich so fortgesetzt. Und als dann irgendwann die Zeit mit den Verletzungen losging und man da nicht mehr so aktiv spielen kann, habe ich das so ein bisschen forciert und über Westfalen-Stützpunkt, Kreisauswahl, dann irgendwann meine Trainerlizenzen gemacht, bis ich dann jetzt zum Schluss die A-Lizenz erworben habe. Und so ein paar Pöstchen eingenommen habe, wie zum Beispiel Lehrwart im Handballkreis Bielefeld-Herford und seit neuestem auch auf Verbandsebene die Funktion des Lehrwartes übernommen habe.
Ja, du bist handballverrückt, kann man so zitieren, glaube ich. Auch aus dem Interview ist es immer noch so, ne? Es ist jetzt ein paar Jahre her, aber es ist...
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich froh, dass mein Arbeitgeber das so mitmacht und ich da Stunden reduzieren kann, damit ich dem Handball so viel Zeit widmen kann. Aber das ist halt wirklich eines meiner Herzensdinge.
Eins aus gar nicht so lange her, was ich jetzt aktuell dann auch irgendwie zweiter oder dritter Artikel, du warst ja dann auch sogar als Scout bei der Frauenhandball-WM, das ist ja dann bei einer Weltmeisterschaft sozusagen in erster Reihe gesessen mit. Was hast du da gemacht?
Ja, das war wirklich interessant, weil dieses Scouting-System, das heißt, man sitzt da so als Statistiker vor so einem kleinen Laptop und dann beobachtet man das Spiel und hat auch so einen Film, der parallel läuft. Wenn man mal nicht so schnell gucken kann, dann kann man auch mal gerade zurückspulen. Und dann muss man halt die Statistiken führen, wie verschiedenste Torwürfe, sind die lang, kurz, hoch, flach geworfen vom Kreis oder aus der Fernwurfzone, was für Fouls hat es gegeben. Und das wird dann alles über die Software zusammengefasst, damit die Trainer auch schon in der Halbzeitpause aktuell die Daten ablesen können und vielleicht dementsprechend ihre Mannschaft auch neu einstellen.
Du hast gesagt, A-Lizenz-Trainer, das, ist das das Höchste, was man, oder die höchste Lizenz, die man als Trainer haben kann?
Ja, also inzwischen gibt es noch so einen EHF-Coach, der ist eingeführt worden. Aber das hier im Bereich Deutschland ist das die höchste Lizenz, die man machen kann.
Das heißt, du könntest jetzt auch Bundestrainer machen?
Ja, könnte ich machen, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre und...
Wir werden mal versuchen, den Hashtag Olaf als Bundestrainer einzuführen.
Wir haben da Kontakte nach ganz oben.
Ja, dann bin ich gespannt, da lasse ich mich gerne überraschen.
Genau. Olaf, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich irgendwie eine Zahl oder sowas falsch. Du hast bei uns 4 Jahre oder 5 Jahre die erste Dame trainiert?
Ich habe 4 Jahre die erste Dame trainiert, ja.
Also 4 Jahre die erste Dame trainiert und warst gleichzeitig Jugendkoordinator bei den Handballern der SPVG Steinhagen, hast viele Sachen mit ins Rollen gebracht, hast viel angestoßen, viel umgesetzt. Dafür sind wir dir super dankbar. Also wir als Trainer sowieso noch über das, was du auch in der Lehre uns mitgebracht hast. Du hast uns letztes Jahr im Winter oder vor 2 Jahren im Winter verlassen.
Ja, ich habe im Winter habe ich den Jugendkoordinator und dann zum Serienende im Mai dann den Trainerposten aufgegeben.
Aber du die Hände ja nicht vom Handball lassen kannst, was machst du jetzt?
Ja, also die Arbeit ist nicht weniger geworden. Ich trainiere jetzt seit einem guten Jahr die Oberliga-Frauen beim HSV Minden-Nord und ja, bin halt in der Trainerausbildung noch mehr mit eingestiegen. Und auch schon durch die Funktion jetzt als Lehrwart im Verband geht es da natürlich in die B-Lizenz-Ausbildung mit rein. Und da kommen auch Arbeitsgruppen auf DHB-Ebene mit dazu, wo es dann um generell Trainerausbildung, Fortbildung geht. Weil die Qualifikationen brauchen wir einfach auch für unseren Nachwuchs.
Genau, es wird ja immer wichtiger, dass die Trainer natürlich Erfahrung haben und Erfahrung sammeln sollen, aber dann vielleicht auch sich dann... Ich habe es ja jetzt selber auch nochmal gesehen, dass man nochmal einige Sachen mitnehmen kann, die man vielleicht gar nicht so am Anfang durchschaut oder nochmal neue Impulse bekommt oder so in so einer Trainerausbildung, auch wenn man schon lange dabei ist. Gut, die ganze Erfahrung, die man vielleicht sonst sammelt, kann das nicht wegnehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier die Lizenz gemacht und kann plötzlich alles. Das spielt so ein bisschen immer zusammen. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so, wie erkläre ich einem, der schon ganz lange Handball ist, dass er noch die Lizenz machen soll? Und andersrum, wie soll ich jetzt einem, der neu angefangen ist und jetzt plötzlich die C-Lizenz zum Beispiel hat, wie sage ich dem jetzt, nee, du bist jetzt aber noch nicht, kannst jetzt noch nicht die Bundesliga trainieren oder so?
Ja, das ist auch wirklich schwierig. Also ich habe ja immer wieder Leute, die eigentlich schon viel Erfahrung haben und vielleicht auch schon mal höher trainiert haben und dann ankommen und sagen, ja Olaf, ich möchte gerne die C-Lizenz machen, aber muss ich das wirklich alles so komplett und auch Kinderhandball und alles mitmachen? Ich höre dann aber immer wieder gerade von diesen Leuten auch, dass ganz viele Dinge so in diesen Kursen vermittelt werden, die entweder wieder ins Gedächtnis gerufen werden oder aber auch einfach eine Erweiterung des Horizontes. Und alle sagen mir, selbst Einheiten aus dem Kinderhandball mit kleinen Variationen und Veränderungen kann man auch gut im Leistungsbereich noch einsetzen. Und insofern kann ich das wirklich nur empfehlen, sowas mal zu machen. Nicht des Scheines oder der C-Lizenz wegen, sondern einfach... um sich wieder ein bisschen abzudaten und natürlich auch ein Netzwerk mit anderen Trainern noch aufzubauen.
Klar. Und ich glaube auch, dass die Basics ganz, ganz wichtig sind, dass man die mitnimmt. Egal wie viel Erfahrung man hat, sollte man sich immer wieder auch darauf zurückfinden. Und was du schon sagtest, man kriegt trotz der ganzen Erfahrung immer wieder neue Impulse, auch gerade bei diesen Veranstaltungen, sei es diese Module, die es für diese C-Lizenz jetzt in Ostwestfalen gibt, genauso wie bei der B-Lizenz-Verlängerung macht ihr es ja so vom Verband, dass ihr immer so Workshops, die meist so einen Tag lang gehen. Ich habe auch schon zwei, drei, obwohl ich die B-Lizenz nicht habe, aber ich habe sie gerne besucht, weil ich einfach sehr viel Input da auch auf diesen Veranstaltungen kriege. Und das ist, also meiner Meinung nach ist das eine echt gute Sache, was ihr da macht.
Ja, und das geht mir selbst ja auch so. Also ich besuche auch immer wieder noch gerne Workshops, auch aus anderen Verbänden, weil man, auch wenn man so wie ich schon ewig lange dabei ist, trotzdem immer wieder mal was Neues mitkriegt oder eine Idee kriegt, ja, das Spiel kannst du auch nochmal so variieren. Ne? Und das ist immer wieder eine gute Erfahrung wert.
Genau, und eine Sache, die sich ja jeder Trainer, jetzt wo wir auch einen Experten da haben, aus unterschiedlichsten Bereichen fragt, ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit, die Saison ist jetzt, wie lange her? So im Mai zu Ende, ja, so die letzten
Anfang,
Spiele.
Mitte,
ne?
Mai.
Das heißt, man hat jetzt ein bisschen Pause gehabt.
Die Mannschaftsfahrten sind rum.
Mannschaftsfahrten sind vorbei. So, was macht man jetzt? September geht's los. Vorbereitung, ja, nein. Was fragt man sich jetzt als Trainer? Sieht man die Mannschaft erst im September wieder oder sagt man, ja, guck mal, was ihr macht? Ich denke, das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Das soll heute so ein bisschen unser Thema sein hier, die Vorbereitung. Und was heißt Vorbereitung überhaupt? Haben wahrscheinlich unterschiedlichste Trainer unterschiedliche Meinungen. Was, wenn du jetzt Vorbereitung hörst oder einer an dich ranträgt, was machst du eigentlich in deiner Vorbereitung? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal Vorbereitung, wie das Wort ja schon sagt, heißt ja, man versucht sich vorzubereiten auf die neue Serie. Wie man das macht und wann man damit anfängt, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Wenn ich jetzt nun mal meine Mannschaft sehe, die ich jetzt aktuell trainiere, wir haben die letzte Serie abgeschlossen, schon ganz früh, direkt Anfang Mai. Und da ist natürlich dann die Zeit bis Mitte September, bis zum Serienbeginn, ist wirklich recht lang. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich nach der Serie eine lange Pause mache und dann vielleicht 8 Wochen oder 10 Wochen durchtrainiere bis zum Serienbeginn. Habe mich dann aber entschieden, doch die Vorbereitung in zwei Teile zu splitten, weil das auch mit den Urlaubszeiten der Spielerinnen dann besser passte. Und dann habe ich halt für mich gesagt, gut, dann machen wir eine kurze Pause nach der Serie, starten in die erste Vorbereitung und machen dann nochmal so eine dreiwöchige aktive Pause, wo die Spielerinnen dann aber ein Programm mitkriegen, was sie absolvieren müssen. Und dann haben wir nochmal 7 Wochen dann bis zum Serienstart.
Ja, also du hast es schon angerissen, erste Phase, zweite Phase. Warum unterteilst du das und was machst du dafür? Also wir befinden uns jetzt im Seniorenbereich, ne? Kann man ja auch sagen. Und Oberliga, du triffst ja eine Oberligamannschaft, hast du eben gesagt. Also auch leistungsorientierte Seniorenmannschaft.
Ja. So. Ja, also bei mir ist es halt wirklich der Hauptgrund, dass es eben diese sehr, sehr lange Zeit gab zwischen Serienende und Serienbeginn. Und dass die Urlaubsplanung der Spielerin das auch zugelassen hat, dass man sagt, ich kann da eine Pause einbauen, wo dann halt auch viele weg sind. Und wenn ich durchgezogen hätte und überlegt hätte, ich mache vielleicht 10 Wochen vor Serienbeginn, dann eine komplette einheitliche Vorbereitung, dann hätten doch in den ersten Wochen immer Spielerinnen gefehlt. Und das konnte ich halt damit ein bisschen kompensieren und sagen, hier haben wir ein 3 Wochen Zeitfenster, da seht zu, dass ihr euren Urlaub macht und dann können wir vorher und im Anschluss mit möglichst vielen Spielerinnen eben gemeinsam auch trainieren.
Mhm. Wenn wir jetzt im Seniorenbereich sind, dann habe ich, wenn ich dich hier schon sitzen habe, als A-Lizenz-Trainer, du hast hospitiert bei...
Ich war, Lemgo.
Genau, beim TV Lemgo, ja.
Das heißt, du hast Einblicke in diesen Profibereich bekommen. Ja. Wie läuft das denn im Profibereich ab mit so einer Vorbereitung?
Ja, im Profibereich, das läuft schon etwas anders ab. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass die Serie sehr lange geht. Ja, die geht ja bis in den Juni rein.
Ja,
genau. Und dann stehen eventuell noch Meisterschaften an, also internationale Wettbewerbe. Oder die sind in irgendwelchen anderen Geschichten mit den Nationalmannschaften noch unterwegs. Und da läuft es dann so ab, dass dann nach der Serie trainingsfrei ist und dann gibt's halt eine Pause und dann starten die, so wie jetzt, ne, die Bundesligisten sind jetzt so in den letzten 1-2 Wochen, haben die wieder angefangen und trainieren dann jetzt durch bis zum Serienbeginn wieder. Aber das ist halt auch dem professionellen Bereich, wenn dann Geld bezahlt wird, dann gibt's die Spielerverträge, die Spielerverträge haben auch eine bestimmte Laufzeit immer und dementsprechend, das hängt dann auch manchmal so mit der Vorbereitung zusammen, dass man sagt, mit neuen Verträgen, die haben eine Laufzeit dann ab 1. Juli und bis zum 30.06. laufen in der Regel die alten Verträge. Das heißt, auch dadurch ist schon so ein kleiner Schnitt gegeben zu sagen, gut, dann ist das auch der Termin zum Start in die Vorbereitung.
Und da gibt es wahrscheinlich auch eine ganz andere Intensität in der Vorbereitung, weil die ja nicht so, ich sag mal, wie Landesliga- oder Verbandsligamannschaft oder so wie wir, wo Jan und ich gespielt haben, die dann zweimal, dreimal die Woche trainieren, plus halt einen Wochenendtermin im Profibereich, trainieren wahrscheinlich jeden Tag.
Ja, die trainieren jeden Tag und die trainieren teilweise auch zweimal am Tag. Dann natürlich auch gut abgestimmt mit den Athletiktrainern, die sie mit dabei haben. Und dann hat auch jeder Spieler sein Athletikprogramm. Und dann werden halt über die Woche verteilt diese Einheiten kombiniert, aber auch mit technisch-taktischen Dingen. Aber klar, wenn man 7 bis 10 Einheiten hat, dann müssen wir dann in unserem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Breitensportbereich, brauchen wir da eben 2-3 Wochen für. Ne?
Du hast es ja eben auch schon gesagt. Ich meine, so ein Bundesligist muss sich auch nicht um den Urlaub der Spieler kümmern. Dann hat man einen Vertrag, das ist ja, dann fangen die an, dann müssen die da sein. Das hat man ja gerade bei dir oder noch tiefer oder dann, wenn es in den Breitensport wirklich geht, hat man ja teilweise auch, dann fahren sie noch mehr weg und bei Senioren alles noch machbar, finde ich. Wie machst du das? Also du musst ja als Trainer, setzt man sich ja wahrscheinlich ein Ziel, sage ich mal, was möchte ich mit der Vorbereitung erreichen? Wie möchte ich meine Spieler wann, zu welchem Zeitpunkt fit haben oder was soll erreicht werden? Ich denke mal, im Seniorenbereich wird das dann die ersten 2 Saisonspiele sein, so als Ziel, dass ich sage, okay, da bin ich leistungsfähig, dass ich zusammen spielen kann. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, habe ich eine Mannschaft, die genauso bleibt wie die Saison von vorher. Sie sind also schon eingespielt, kommen viele neue dazu. Das sind ja wahrscheinlich alles Faktoren, die darauf eingreifen, auf das Ganze, ne?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also gerade wenn man eine Mannschaft schon in der Vorserie auch gehabt hat, dann fängt man ja nicht bei Null an, sondern dann hat man die Stellschrauben oder die Baustellen gesehen aus der letzten Serie und dann geht es eigentlich darum, an diesen Baustellen zu arbeiten und oder vielleicht neue Dinge einzuführen, wie vielleicht eventuell ein neues Abwehrsystem dazuzunehmen für die neue Serie. Und das muss man dann eben in so eine Vorbereitung auch einplanen. Ne? Denn da sage ich dann auch, dann habe ich diese 2 Vorbereitungsphasen und ich fange in der ersten Vorbereitungsphase schon mal an, ein neues Abwehrsystem der Grundlagen zu trainieren, gepaart mit dem Athletikteil und mache dann in der zweiten Vorbereitungsphase, wenn viele Spiele und Turniere anstehen, mache ich eben eine Vertiefung und sehe dann zu, dass man, wenn die Wettkampfphase beginnt, da die meisten Dinge stehen, aber man kann eigentlich nicht dahin trainieren und sagen, in den ersten 2 Serienspielen, da soll alles laufen. Also das funktioniert nicht, denn der Wettkampf ist doch nochmal was ganz anderes als irgendwelche Testspiele und Freundschaftsspiele. Das muss dann erst kommen.
Ich habe ja immer noch den Pep Guardiola damals im Ohr von den Fußballern natürlich rüber, der dann irgendwie versucht hat, seine Mannschaft passend zum Ende der Saison, beim Fußball natürlich auch etwas anderes, die haben oben mitgespielt, Champions League und so weiter, wenn sozusagen die wichtigen Spiele anstanden, dass sie dann topfit waren, ist beim Handball natürlich dann gut, wenn man keine Champions League spielt, was anders im breiten Sportbereich, ist aber vielleicht dann auch zum Ende der Saison, wenn diese wichtigen Spiele kommen, nochmal eine Spur wichtiger, wenn es vielleicht für die einen um den Abstieg geht, für die anderen um den Aufstieg.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und deswegen ist das auch manchmal so ein bisschen schwer so nachzuvollziehen, wenn man mit Trainern spricht, die dann alles drauf und dran setzen, dass die am Saisonbeginn konditionell auf dem Höhepunkt sind und dann im Laufe der Serie so langsam abbauen. Und man sieht es ja immer wieder, wie am Ende einer Serie seltsame Ergebnisse zustande kommen. Und das ist einfach dann so ein bisschen die Kunst, den Spannungsbogen bis zum Serienbeginn möglichst schon wieder aufzubauen, aber doch auch immer noch so trainieren zu können, dass man sagt, man kann am Ende der Serie dann nochmal wieder eine Schippe auch drauflegen.
Also ich habe auch in meinem Leben viele Vorbereitungen mitgemacht, also selbst auch gestaltet als Trainer, aber halt auch als Spieler viele gemacht. Und da hat ja auch jeder Trainer seine unterschiedliche Philosophie. Ja, wir haben ja gerade über die einzelnen Phasen gesprochen, über die Längen. Ich würde jetzt gerne mal so auf die Inhalte auf die Inhalte eingehen. Ich kenne Vorbereitungsphasen, wo ich als Spieler keinen Bock mehr hatte. Wo wir echt 3 Wochen nur gelaufen sind und Kraft gepölt haben und sowas. auch jetzt aus seiner Erfahrung als Lehrwart und sowas, ja, vielleicht diesen reinen Königsweg, wird es wahrscheinlich, jedoch im Profibereich wahrscheinlich, aber was machst du so mit deiner Erfahrung, mit deiner Mannschaft, so von den Inhalten her?
Ja, also klar ist, man braucht eine gewisse Grundlagenausdauer und die muss man trainieren. Und dann kommt es eben auch so ein bisschen auf die Mannschaft an. Sind die Spieler oder Spielerinnen auch bereit, neben den zwei oder drei Trainingseinheiten, die man als Mannschaft hat, auch zu sagen, wir fahren selber mal Fahrrad oder laufen oder fahren Inliner, so dass man sich dann eigentlich in dem Mannschaftstraining nicht so um die Grundlagenausdauer kümmern muss. Das ist mir eigentlich immer das Liebste, weil das geht immer sehr viel auf die Zeit, die wenige, die man sowieso hat. Ansonsten versuche ich eigentlich alles, was Schnelligkeit, Schnelligkeitsausdauer oder Kraft, Schnellkraft, was damit zu tun hat, das versuche ich immer auch in Verbindung mit Ball zu machen. Weil die Motivation ist einfach wesentlich größer und es macht viel mehr Spaß, über Spiele, Wettkämpfe oder Ähnliches da die Spieler zu fordern. Und durch dieses Fordern und gegenseitige Hochpushen kommen die eben auch an ihre Grenzen. Und ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ich habe das früher als Spieler auch gehasst. Also wir haben da ne, auch immer so gesagt, die Punkte hängen nicht im Wald an den Bäumen. Da findet man die nicht. Und der Handball, der braucht halt auch seine speziellen Athletikteile. Und die kriegt man eben nicht nur auf der Straße oder im Wald.
Ja, du hast ja damals auch, also von dir habe ich das ja dann sozusagen übernommen und wir führen es immer noch fort, die Sternchenspiele, diese kleinen Wettkampfspiele, ja. So als Überleitung im Jugendbereich, da funktioniert das natürlich auch super, immer mal wieder einzubauen, um halt wirklich die Mädels in meinem Fall oder in dem Fall auch Jungs geht natürlich das Gleiche, an ihre Grenze zu bekommen, irgendwie so ein bisschen aufzupushen. Bei Jungs ist es manchmal, finde ich, ein bisschen einfacher noch, weil die sich einfach dann, die wollen irgendwie gewinnen oder wollen das so ein bisschen. Mädchen ist manchmal so ein bisschen, finde ich, habe ich den Eindruck, ja, muss ja jetzt nicht unbedingt, aber gibt da schon wieder ein Sternchen oder so. Aber man muss sie so ein bisschen kitzeln, finde ich manchmal, um jetzt mal die Überleitung auch in den Jugendbereich zu bekommen. Wo ist denn der Unterschied? Was muss ich vielleicht beachten? Oder was ist, ich trainiere jetzt eine Jugendmannschaft, sagen wir mal, egal wo, mache ich da eine Vorbereitung, lasse ich die 6 Wochen vielleicht ganz ausfallen. Höre ich ja auch immer, wir machen gar nicht alles, könnt ihr benutzen, unsere Trainingszeit.
Ja. Also Jugendbereich ist wirklich nochmal ein spezieller Fall, weil die Serie schon mal, also die Wettkampfphase ganz anders gestaltet ist. Das heißt, da ist ja schon im März vor den Sommerferien ist erstmal die letzte Serie zu Ende. Und nach den Sommerferien hat man dann in der Regel die Hälfte der Mannschaft neu, weil dann Spieler aus dem jüngeren Jahrgang nachrutschen und man muss welche an den oberen Jahrgang abgeben. Dann beginnt aber eigentlich direkt die nächste Wettkampfphase, weil viele Mannschaften spielen dann ja auch noch die Aufstiegsrunden und wollen sich qualifizieren für höhere Klassen. Und das heißt, dann im ungünstigsten Fall spielt man dann nochmal bis Mitte Juni Qualifikationsrunden und kann eigentlich ja Vorbereitung so in dem Maße gar nicht planen, sondern man muss zusehen, dass man die Qualifikationsrunden ebenso erfolgreich wie möglich spielt. Und dann hat man nur noch eine ganz kurze Zeit bis zu den Sommerferien. Und da bin ich aber auch ganz klar der Meinung, natürlich brauchen die Jungs und Mädchen auch ein bisschen Pause. Die müssen auch mal abschalten können vom Handball. Aber 6 Wochen Pause ist absolut zu viel. Also ich bin wirklich der Meinung, und das vertrete ich auch allen Vereinen, man muss 4 Wochen in den Sommerferien was machen. Und wenn es in den letzten 4 Wochen, dass man sagt, die 3. und 4. Woche einfach mal so ein bisschen treffen und wenn es Beachhandball, Volleyball, Hockey spielen, also irgendwas anderes, um wieder ein bisschen in Bewegung zu kommen und dann 2 Wochen vielleicht ein bisschen intensiver mit Hallentraining, dann sind die meisten Hallen ja auch wieder auf und dass man dann in die Serie reingeht. Und da ist dann eben auch der Unterschied zum Seniorenbereich, wenn man dann in die Serie reingeht, ist das ja also nicht so, dass die Serie direkt über Auf- und Abstieg entscheidet im Jugendbereich, sondern da hat man dann eigentlich ja auch, ich sag mal, den ersten Teil der Serie nutzt man ja als Vorbereitung auch mit, um dann zu gucken, wie man dann den Rest der Serie, in was für einer Liga man dann vielleicht verbringt.
Genau, also gerade wenn man, ich sag mal, überkreislich oder in diesen Oberliga-Vorrunden spielt, Was ich auch sehr spannend finde, was du jetzt angesprochen hast, ist, dass man das als Vorbereitung nutzt, weil eigentlich sind ja die wichtigen Spiele im Jugendbereich, also ab C-Jugend aufwärts, diese Aufstiegsrunden, wie ich dann quasi im nächsten Jahr spiele.
Ja.
Also dass ich kann dann sagen, okay, ich möchte im Sommer nicht schleifen lassen auf die Serie, aber ich gucke in der Serie, baue da immer stärker meine Mannschaft auf. Ja klar, es kommt dann dieser Wechsel im März immer, aber dass ich dann perfekt vorbereitet, auch aus dieser Wettkampfphase, in diese Aufstiegsrunde reingehe.
Ja, und das kann aber dann eigentlich auch nur funktionieren, wenn man in einem Verein auch so ein bisschen mannschaftsübergreifend arbeitet. Das heißt, wenn zum Jahreswechsel zum Beispiel dann so diese Rückrunden losgehen in der Oberliga, Verbandsliga, Landesliga, dass man dann eigentlich mit allen Trainern gemeinsam bespricht und sagt, du, eigentlich wäre es doch sinnvoll, wir nehmen jetzt aus dem jüngeren Jahrgang schon mal welche dazu und nehmen unsere Rückrunde als Vorbereitung für dann die anstehenden Qualifikationsspiele. Also das ist in meinen Augen das Sinnvollste, was man da macht.
Ja, weil da sind ja keine Ferien mehr und da hat man die Jungs und Mädels alle zusammen und man kann ja auch dann auf dem entsprechenden Niveau auch wirklich ja, die Saisonspiele als Vorbereitung dann nutzen.
Ich finde, das muss man halt immer irgendwie versuchen zu kommunizieren, weil natürlich dieser Gedanke immer in dieser Saison ist, weil parallel ja gucken sich die Spieler, Jugendspieler auch viel die Senioren an und sind dann in der Halle und da merken sie auch, man merkt ja das Kribbeln zum Ende manchmal, gut, bei manchen Mannschaften geht es um nichts mehr, die sind im Mittelfeld, aber es geht ja immer manchen zu Aufstieg, Abstieg und dann kommt man nochmal in der Halle und dann wird nochmal alles mobilisiert oder bei Instagram, Facebook steht, jetzt kommt doch nochmal und so. Und das den Jugendlichen dann zu vermitteln, dass es im Seniorenbereich zwar so ist, aber bei ihnen selber eigentlich nicht die wichtigste Phase ist, dass ich jetzt sagen muss, ich möchte jetzt aber unbedingt noch Erster in der Kreisliga werden und muss da jetzt alle Spiele, ich gebe keinen ab, sondern okay, es ist vielleicht sinnvoll, dann in der Aufstiegsrunde schon mit der neuen Mannschaft gut eingespielt zu sein. Oder zu
ja, das ist richtig. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein heißes Eisen. Auf der einen Seite, dass man im Jugendbereich sagt, der Erfolg ist noch nicht alles, die Ausbildung muss absolut im Vordergrund stehen, aber man kriegt es halt überall mit. Der Ehrgeiz zu gewinnen ist da und der soll ja auch da sein, der ist auch schön. Wird manchmal von der Tribüne noch ein bisschen stärker vertreten als von der Mannschaft selber. Aber wenn man mal so sich selber gegenüber wirklich ehrlich ist, es gibt halt ein paar Mannschaften, wie jetzt in unseren Gegenden hier, wenn ich mir CB-Jugend angucke von Minden, Lemgo oder Nettelstedt oder Aalen, für die geht es um das Gewinnen, weil die eine Chance haben, Westdeutscher Meister oder um die deutschen Meisterschaften mitzuspielen. Aber in den Vereinen, in denen wir uns hier größtenteils bewegen, geht es darum, unsere Spieler einfach gut auszubilden. Und wir wissen, dass wir die Plätze nach den Top-Teams belegen. Und da ist es eigentlich egal, ob wir Dritter, Vierter oder Fünfter werden.
Ja, das stimmt.
Ja, ich grätsche da jetzt einfach mal so rein, weil wir haben noch so viel auf dem Zettel und sonst es läuft schon so gut. Hört Andreas wieder unsere Folge nicht ganz zu Ende, weil das ja immer
weil man dann zur Arbeit schon angekommen ist.
Ja, dass die Autofahrt nicht lang genug ist. Nein, völliger Quatsch. Aber wir wollen natürlich jetzt so ein bisschen, die Vorbereitung haben wir jetzt so ein bisschen beleuchtet, glaube ich. Es zieht sich ja jeder so ein bisschen daraus. Wir versuchen noch so ein paar O-Töne zu bekommen von Trainern, von uns aus dem Verein und die dann mal einzubauen hier in die Folge oder in den nächsten Wochen.
Eine Frage habe ich aber noch, wo es um Vorbereitung geht. Also ich persönlich fand das als Spieler und jetzt als Trainer immer total wichtig oder halt auch spaßig, dass man mal Sachen nimmt, die jetzt nicht so unbedingt handballspezifisch sind. Also ich gehe mal irgendwie zum Boxtraining oder ich mache mal einen Triathlon, gut, das geht wieder auf Ausdauer. Wie stehst du dazu?
Ja, ich bin ein absoluter Fan von und ich habe ja auch in der Zeit, als ich hier in Steinhagen war, sind wir auch regelmäßig in einem Boxstudio in Bielefeld gewesen. Ich habe schon Aktionen mit Drachenbootfahren gemacht oder wir sind mal klettern gegangen. Also das gehört für mich einfach dazu. Das bringt Spaß, bringt aber auch immer das erweitert. Also das ganze Denken, die Koordination, den Teamgeist, ne, man kann nochmal ganz andere Dinge mit der Mannschaft gemeinsam entwickeln und man entdeckt manchmal Spieler oder Spielerinnen, die so ein bisschen schüchtern waren, die bei solchen Aktionen auf einmal aufblühen und andere, die sonst immer vielleicht die große Klappe haben, die auf einmal ganz klein werden und sich gewisse Dinge nicht trauen, was man nie erwartet hätte.
Ja. Das war unser Blog zur Vorbereitung. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Unser nächster ganz wichtiger Blog, ich meine, Serie geht jetzt ja, also manche glauben, das sind jetzt noch 6 Wochen. Das geht ja ruckzuck. Und zwar haben wir jetzt ein neues Handballsystem, ich nenne es mal Handballsystem, online hier bekommen. Wir haben ja bisher immer mit dem SIS-Handball gearbeitet, wo im Prinzip Spiele, Tabellen, Torschützen...
Genau, der Live-Ticker mit drin war, da wurde auch dann bei uns im Standhang die App mitgeführt hat oder die ganzen Apps, die es von den anderen Vereinen auch gibt. Und viele von euch werden es schon gemerkt haben, dass zum Ende der Saison, gerade in diesen oder nur in dem Live-Ticker, auf einmal nicht mehr von den Spielern die kompletten Namen standen oder vielleicht stand auch nur ein Spieler drin oder vielleicht stand auch nur Tor Steinhagen.
Mittlerweile funktioniert unsere App, also ist dann ja ganz abgeschaltet, das werdet ihr wahrscheinlich auch gemerkt haben, weil es jetzt was neues System gibt, ne? Also es gibt ein neues.
Ja, das hat mit der App nichts zu tun, das ist aber eine technische Geschichte. Genau, es ist so, dass dieses SIS war, glaube ich, privat, also es ist von einem Privatanbieter gekommen. Wenn ich was Falsches erzähle,
was heißt privat? Das war die Firma Gatecom.
Okay, ja, aber das ist ein Unternehmen.
Unternehmen, ja.
Genau, und dieses Handball for All, wo wir jetzt ja drauf wechseln, das ist, glaube ich, vom Verband eine Plattform, oder?
Nein, das kann man so auch nicht ganz sagen. Also das ist auf jeden Fall eine Plattform, die von Handballern mitentwickelt wurde, von mehreren Verbänden. Und wo halt die Verbände sich natürlich auch irgendwie dran beteiligen. Und da dieses Handball for All entwickelt haben, um einige Dinge auch in dem ganzen Verwaltungsapparat plus Spielverwaltung miteinander zu verknüpfen.
Ich meine, ich war vor 4 Jahren mal mit dir bei einem guten Freund von uns, beim Tobias, beim Kreisliga Fußball. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass die Pässe schon online waren. Der Schiedsrichter guckte nur noch auf einen Bildschirm und hat das dann irgendwie ausgelesen. Wie ist das jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen bei dem? Was ist da geplant erstmal bei dem Handball for All? Was ist anders?
Also das vom Grundprinzip ist das schon ähnlich wie das SIS. Das heißt, man lädt auch seine Spielerdaten hoch. Der Schiedsrichter, ne, hat dann auch aktuell immer auf dem Tablet oder auf dem Rechner dann die ganzen Daten. Da kann das bestätigen. Also da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube sogar eher, dass es in einigen Dingen einfacher wird, weil dieses Handball for All auch wirklich ganz einfach über das Handy und oder ein Tablet oder so zu nutzen ist, ohne dass man sich die Software immer komplett runterladen muss. Und das war ja bei Gatecom, ne, wenn Spiele anlegen, dann braucht man erst die Software. Also das wird ein bisschen einfacher werden. Die Bedienung von dem elektronischen Spielbericht, also ne, das, was in den letzten Jahren auch während des Spiels lief, das ist fast identisch, ist ein bisschen bunter, ein bisschen farbiger. also da wird es, das wird für die Vereine und für die Mannschaft nicht schwieriger werden. Das haben wir auch jetzt so bei den Schulungen erlebt, die Vereine gemacht haben. Aber es ist natürlich schon ein Hintergrund, immer aufgrund Datenschutzgeschichten, das ist ja immer Thema, und Datenschutz, daraufhin wurden ja auch zum Schluss, gab es nur noch die Vornamen im SES zu lesen bei den Spielern. Und jetzt haben wir mit dieser Handball for All, gibt es eine Verknüpfung zu der Verwaltungssoftware Phoenix, die Verbände benutzen. Ja. Und das heißt, Spielerdaten, die dann in dieser Verwaltungssoftware drin sind, die sind nicht noch auf irgendwo einem anderen Server gespeichert, sondern es liegt alles zentral. Und da kann eben auch jeder Spieler selber angeben und auch immer wieder gucken, welche Daten sind in dieser verpackt und welche möchte ich sichtbar haben und welche möchte ich nicht sichtbar haben. Und Spieler, die noch zu jung sind, da haben eben die Eltern dann den Zugriff und können das da alles regeln.
Also kann ich mir das so vorstellen, also dieses Phoenix ist ja das System des Handballverbandes Westfalen. Mein Spielerpass, den es ja jetzt noch quasi händisch gibt, da werden ja die Daten auch irgendwo beim Handballverband liegen, elektronisch. Gehe ich ja mal stark von aus.
Als Karteikarte oder? Vielleicht auch.
Ja, ja.
Oder?
Ja, Klar, also generell liegen die Pässe natürlich als Papier mit Foto noch vor, aber es wird ja eben im Moment auch gerade dran gearbeitet, dass diese digitalen Pässe importiert werden in diese Software, so wie das schon bei Trainerlizenzen und Schiedsrichterlizenzen ist, wo wir über unsere App mit Handball for All unsere Trainerlizenz einsehen können und der Schiedsrichter seinen Schiedsrichterausweis vorzeigt, und so soll das dann im Prinzip mit den Spielerausweisen auch sein.
Genau, ich hatte nämlich letztens mit einem Kollegen von der Lokalzeitung darüber geredet und der sagt, ja, du, dieses Fußball.de, was die Fußballer haben, ja, das läuft schon seit 5-6 Jahren und da ist das gang und gäbe, dass da alles online ist, auch die Spielerpässe und die ganzen Live-Ticker, und ja, wenn da einer halt nicht möchte, dass sein Name auftaucht, ja, dann steht da halt nur Hans P. oder sowas. Das ist aber so, ja, da steckt halt auch der DFB hinter. Ja. Und hat da auch recht viel Ressourcen reingesetzt. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich ein ähnlicher Weg, wie der Verband jetzt auch geht, dass er sagt, okay, er holt sich das System in-house und kann das dann besser steuern.
Ja, genau. Also, es gibt da in diesem Bereich keine Vorgaben vom DHB, weil der DHB dann ja mit seiner Handball-Bundesliga eh auch nochmal wieder was anderes nutzt. Mhm. Aber dieses Handball for All oder vorher SIS, das sind eben auch schon verbandsübergreifende Computerprogramme. Und dieses Handball for All wird auch schon in einigen anderen Handballverbänden auch genutzt. Das heißt, es ist also nicht mehr ganz in den Kinderschuhen, aber ein paar Probleme wird es noch geben. Aber ich würde mir persönlich natürlich auch wünschen, wenn man ein System hätte, was alle Verbände nutzen. Denn so, wenn man mal irgendwo anders Ergebnisse gucken will, muss man immer erst forschen, ist das jetzt SIS, ist das Handball for All, oder in Niedersachsen haben sie nochmal wieder was ganz anderes. Ne?
Ja, das ist halt dieses, du kannst ja vielleicht ganz nochmal kurz zwei Sachen zu unserer App sagen. Fragen sich ja vielleicht einige, wie das funktioniert.
Also, was heißt funktioniert? Sie funktioniert. Ja. Es sind nur keine neuen Spielpläne drin. Weil meiner Erkenntnis nach ist jetzt von SIS zu Handball for All jetzt zum 1. Juli umgestellt worden. Oder die Vereine konnten zumindest zum 1. Juli jetzt erst ran. Und ja, die Trainer, also bei uns zumindest, haben die Trainer sich zumindest erstmal angemeldet, damit sie auch ihre Mannschaften verwalten können. Also offizielle anlegen, ja. Trikotfarben anlegen. Die Spiele sind, glaube ich, auch schon zum Teil drinne, habe ich zumindest gesehen, von den Mannschaften. Genau. Um zur App zu kommen, gut, Spiele anlegen, das kommt alles noch zu den einzelnen Mannschaften im Handball for All. Die Schnittstelle muss halt erst noch jetzt zu der App gemacht werden. Das ist laut Anbieter erstmal kein Problem, weil er halt auch schon Apps für Verbände macht, wo Handball for All schon drin ist. Ich hoffe, es kommt in den nächsten 2-3 Wochen. Es gibt noch eine Veränderung bei uns bei der App, dass die Apple-Nutzer müssen sich bald nicht mehr die SPVG-App runterladen, sondern die Mein Verein-App, weil der Hintergrund, Apple hat neue AGBs in ihrem Online-Shop oder in ihrem App-Store eingeführt, und dann, ja, das ist alles eine Geldgeschichte, und auf jeden Fall, das wird alles nochmal kommuniziert werden mit dieser Apple-Software. Auf Android ändert sich nichts.
Sehr gut.
Aber nein, also es kommt. Gut. Die Schnittstelle ist halt noch nicht sauber.
Ja, und die App von Handball for All, die gibt's ja auch schon, aber es sind halt jetzt die Ligen und der Spielbetrieb für Westfalen noch nicht freigeschaltet. Also die Vereinsadministratoren, die können schon aus dieser App ihre auch Excel-Spielpläne schon runterladen. Die sind schon größtenteils fertig. Ich habe auch heute meinen Spielplan bekommen, dass ich schon weiß, wie und wo die Serie startet. Aber es muss halt noch dann alles freigeschaltet werden, dass jeder auch alles sehen kann.
Genau, und ich glaube, das Optimale, ob wir es hinkriegen oder ob es der Verband hinkriegt, ist ja, dass sich alle Spieler müssen sich ja, glaube ich, dann in Phoenix erstmal anmelden.
Ja.
Richtig. Dann wird ja vom Verband dem Spieler der Pass zugewiesen über irgendeine Schnittstelle.
Ja.
Und über die Schnittstelle dann zu Handball for All kann ja dann der Pass mit dem Spieler zu der Mannschaft zugewiesen werden.
Ja, genau. Macht es nicht nur für den, also das hört sich erstmal kompliziert an. ist aber wie so oft, man muss erstmal ein bisschen Arbeit reinstecken, damit es nachher leichter wird. Wenn ich an unsere ganzen Auswahlmannschaften denke, von Kreisauswahl bis hoch zur Westfalenauswahl, wo in den letzten Jahren immer zig E-Mails hin und her geschickt wurden und ich brauche von dem Spieler noch Einverständniserklärung und bla bla bla. Da braucht man jetzt nichts mehr einfordern, weil die Spieler sind im System drin und der Landestrainer kann über dieses System eben auch dann bestimmte Talente und Spieler einladen und da mit denen in Kontakt treten.
Genau, also jeder, der mal eine Schulung machen will, auch gerade eine B-Lizenz, der muss sowieso sich bei Phoenix anmelden oder jetzt, ich habe meine ganzen Lehrgänge da auch drin stehen und meine Lizenz als Zeitnehmer, das ist alles drin. Ich muss jetzt nicht mehr meinen Pass mitnehmen, ich kann den online zeigen. Das ist alles nicht so schwer, aber es ist, wie du sagtest, erstmal mit Aufwand verbunden.
Genau, gerade bei Jugendlichen, du hast es eben gesagt, da müssen ja die Eltern sozusagen dafür entscheiden oder eintragen und es wird ja nicht weniger, Scheidungskinder haben wir fast in jeder Mannschaft Dutzende und ich habe neulich irgendwo gelesen, ab 14 Jahre oder so muss man auf jeden Fall beide Elternteile müssen unterschrieben haben und wie gesagt, es ist erstmal ein bisschen Aufwand, den man betreiben muss, aber ich glaube auch, dass man sich auch vor diesem Neuen erstmal sträubt, weil man denkt, oh, jetzt habe ich alles online da, aber vorher hat man ja im Prinzip auch einen Wisch gekriegt, wo man unterschreiben musste, man musste auch deine Daten freigeben, also viel mehr in die Privatsphäre eingreifen tut es nicht. Es ändert sich eigentlich nicht viel, nur dass man es jetzt einmal nochmal machen muss.
Ja, ne? Genau. Für alle. Und ich glaube, auf lange Sicht wird es einfach einfacher für Verband genauso wie für Vereine.
Ja, und ich meine, wir brauchen uns ja nur daran erinnern, wie schwer haben sich viele getan, als vor 4-5 Jahren dieses SES eingeführt wurde und alle gesagt haben, elektronischer Spielbericht und wie kompliziert. Und es hat sich dann ganz schnell rausgestellt, dass es doch eigentlich eine Erleichterung auch war.
Ja, und das möchte auch keiner mehr missen, ne?
Ja, genau.
Genau, also die Informationen, die man halt so schnell mittlerweile hat, wie durch die App zum Beispiel. Und ich kann nochmal schnell gucken in meinem Verein oder sogar noch weiter, wie haben die jetzt gespielt? Da hat es ja vorher immer erst harzfrei hören müssen am Montag, bis du es gewusst hättest. Oder wir kämen ja auch gar nicht an die Ergebnisse. Ja, ich glaube, da könnte man zwei eigene Folgen von machen, von diesem Handball for All. Wir halten euch da auf dem Laufenden, würde ich sagen, oder versuchen mal.
Genau, wir bleiben da am Ball und versuchen so viel Informationen, wenn wir weiterbekommen, auch rauszugeben. Aber im Moment ist es halt so, es sind Ferien, von daher wird im Hintergrund ganz viel gearbeitet. Aber wir kriegen dann auch meist wahrscheinlich dann erst zum Serienanfang dann nochmal neue Informationen, die wir dann weitergeben können.
Genau, wir haben noch einen letzten kleinen Punkt bei uns, und zwar Turniere vor der Sommerpause, so ein bisschen mit draufgenommen. Wir waren natürlich durch unsere B-Jugend bedingt damals im Boomte, da haben wir die Folge ja schon drüber gemacht. So ein Turnier, was wirklich über mehrere Tage ging, mit Übernachtungen. Wir waren jetzt aber auch in Hörste und in Hesselteich, das ist hier bei uns so ein bisschen die Gegend, im Rokhagen, bei unserem eigenen Turnier. Werden wir gleich vielleicht auch ein paar Sachen zu sagen. Was hast du denn so besucht, Olaf? Was machst du denn so in dieser Sommerpause? Welche Turniere im Umkreis? Ich meine, wie war es nochmal? TuS, Wasser, Walfingen? Bist du da noch in Kontakt?
Nein, beim TSV Wasser Alfingen, da bin ich nicht mehr im Kontakt. Und ich muss auch zugeben, dass ich jetzt in dieser Sommerpause noch gar nicht so viele Turniere gesehen habe, weil mir da einfach die Zeit fehlte. Und ich ja auch schon die erste Vorbereitungsphase mit meiner Frauenmannschaft jetzt hinter mir habe. Und dann lagen die C-Lizenz-Ausbildungslehrgänge an und B-Lizenz-Ausbildungslehrgang war auch. Aber ich habe mir letzte Woche mal gegönnt, mal zum Beach-Turnier nach Oberlübbe zu fahren. Und jetzt kommendes Wochenende werde ich beim Woodstock Event dabei sein. Das ist in Aschersleben.
Das hört sich sehr nach Musikfestival an.
Nein, das hört sich so an, klar, aber das ist ein Handballfestival. Drei Tage, da bauen sie draußen ein kleines Handballfeld auf mit großer Tribüne, so für 1700 Zuschauer. Und da sind auch viele, viele Nationalspieler, ehemalige Nationalspieler. Da gibt es ein All-Star-Game und da wird richtig so Handballparty gemacht, drei Tage. Und das gönne ich mir dann am kommenden Wochenende mal.
Aber diese Turniere, ne, also dieses generelle, du sagst ja gerade, deine Emotionen kommen ja schon durch, wenn du davon redest. Dieses Handball auf Rasen, auf Sand, ist das so ein Sommerding, was man wirklich, wo man hingehen sollte, was man irgendwie genießt mit den Mannschaften, also gerade für die Jugendteams? Bei uns natürlich super. Ich habe mit Björn ja nochmal gesessen, irgendwie im Anschluss an die Turniere und im Nachgang nochmal so gesagt, eigentlich Man muss jetzt nicht überall Erster werden, man muss nicht alles gewinnen. Aber so fürs Team, so für, zum Spaß haben, ist es eigentlich immer wieder super, ne?
Ja, absolut. Also im Jugendbereich finde ich diese Rasenturniere einfach genial, weil da haben die wirklich richtig Spaß und die meisten Rasenflächen sind ja auch so, dass die Kinder da gut unfallfrei spielen können. Und das bringt nochmal also auch so vereinsübergreifenden Kontakt ja auch zu anderen Mannschaften. Und da ist von Anfang an klar, wir wollen Spaß haben. Und man freut sich vielleicht über einen kleinen Pokal, aber es ist einfach ein guter Sommerspaß. Und der Beachhandball, der entwickelt sich ja immer mehr. Jetzt steht ja an, dass das eventuell olympische Disziplin wird. Bei den Junioren war es jetzt gerade schon bei den Olympischen Spielen dabei. Ich habe selber auch vor 20 Jahren schon Beachhandball gespielt. Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, findet man auch wirklich viele kleine Techniken und Parallelen, die man auch im Handball gebrauchen kann. Und da ist Beach eine wirklich schöne, gute Sommerbeschäftigung.
Ja, ich habe ja gedacht, weil wir in Brokhagen jetzt gespielt haben, mit der B-Jugend zum Beispiel, dass das mit wenig Körperkontakt zu tun hat, vielleicht im Jugendbereich. Und dann habe ich hier im Fernsehen, kam mir dann irgendwie, was war jetzt neulich im Fernsehen?
Beach. WM war, ich meine, der Herren war WM.
Ja.
Und ich habe das Spiel gegen Russland gesehen, dieses Viertelfinale. Es ging irgendwie, Beachhandball, wer es nicht kennt, das Spiel, wir werden zwei Halbzeiten gespielt, die werden einzeln bewertet, das heißt, es kann 2-0 ausgehen oder 1-1 oder 0-2 halt. Und wenn es 1-1 steht, gibt es am Ende einen Shootout, einen Penalty.
Genau.
Und da war es, wo ich auch gedacht habe, okay, wenn wir das spielen, dann ist das immer komplett mit ganz, ganz wenig Körperkontakt, aber die haben sich da auf der Mappe gehauen teilweise. Da sind echt Leute mit 2-3 Disqualifikationen rausgeflogen, also 2 Minuten oder Strafe, ich glaube, da ist das so, du darfst, wenn die Gegner ein Tor wird, wieder dann auffüllen oder sowas,
ja, wie beim genau.
Eishockey. Ne?
Ja, richtig.
Also da ging es schon zur Sache und halt eine, wo ich dachte, boah, das ist super schnell, gut, kann vielleicht bei den Damen anders sein, aber bei den Herren, das war teilweise echt langsam, weil die nur versucht haben, also auf Tricks zu gehen oder den Torwart frei zu spielen.
Ja, also das ist natürlich, weil eben diese Camper, Pirouetten oder Torwarttore, weil die eben 2 Punkte zählen, wird da wirklich drauf gespielt. Und wenn man sich das auf internationalem Niveau anguckt oder auch hier diese Vorqualifikationsturniere für die deutschen Meisterschaften, da muss man eigentlich jedes Tor mit einem Zweier erzielen, ansonsten hat man keine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Das macht es zum Teil ein bisschen langsamer, das Spiel, aber da kommt dann halt so ein bisschen mehr die Taktik auch raus. Und wie wechselt man, wie viele Leute lässt man hinten raus und vorne rein, wie setzt man den Torwart oder einen Spieler, der als Torwart gekennzeichnet ist, wie setzt man den am besten ein? Aber ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja, also wir sind jetzt da an so einem Punkt, wo der Beachhandball in eine Richtung gehen muss. Er war eine Zeit lang wirklich richtig schnell. Da hat man eben versucht, mit viel Tempo zu machen. Jetzt ist so mehr diese 2-Punkte-Würfe. Und ich glaube, diese Entwicklung geht dahin, dass sich das schon so ein bisschen einpendeln wird und wir dann da in den nächsten Jahren bestimmt auch eine schöne Sportart bekommen werden.
Was ich noch super spannend finde, wo ich denke, okay, ein guter Handballer oder ein Profi-Handballer, der ist bestimmt auch dann im Beach oder sowas dabei. Entweder kann ich da kein Geld verdienen, was ich erstmal tippe, aber es gibt doch wenig Profis oder fast gar keinen, die dann sagen, okay, ich spiele doch irgendwie Beach-Handball-Nationalmannschaft oder sowas, ne?
Ja, das ist richtig. Also Geld kann man damit nicht verdienen, das ist auch Fakt, das ist schon eine Sommerfreude oder man macht es für die Ehre, wenn man dann in der Nationalmannschaft mit dabei sein kann. Aber es ist eben auch noch schwierig, es gibt schon noch Profivereine, die sich nicht so richtig mit dem Beachhandball anfreunden können. Und das heißt, da gibt es also auch Spieler, die dürfen nicht beachen, obwohl sie es vielleicht wollten. Ja, und da laufen im Moment auch ganz viele Gespräche, weil es mit Sicherheit auch noch gute Profis gibt, die auch gut im Beach sind und die das auch gerne spielen würden. Aber wie gesagt, das ist bei uns eine junge Sportart und da muss man erstmal diese Gespräche führen und jeder Trainer hat da so seine Meinung zu.
Ja, also ich kenne das von Johnny Dehne, mein lieber alter Kollege von der Zeitung. Der hat ja bei der Europameisterschaft damals mitgespielt bei den Beachhandballern. Ja, und die haben ja Oberliga mit Hasewinkel gleichzeitig oder ähnlich gespielt. Und ja, gut, da wurde dann halt freigestellt. Klar, dann spielst du schon mal als Spieler im Nationaldress, ne? Und in ähnlichen Sport. Wie ist das denn bei den Damen? Ist das da ähnlich gestrickt oder gibt es da wirklich schon Profis, die dann sagen, okay, ich spiele auch im Sommer Beach?
Also aus dem Profibereich bei den Damen, ich meine, Profibereich ist ja eh ein bisschen
Aus dem Bundesliga-Bereich oder sowas.
Aus dem Bundesliga-Bereich gibt es ganz, ganz wenige Spielerinnen, die das machen. Das ist wirklich mehr so in dem, ich sag mal, Oberliga-Drittliga-Bereich, wie zum Beispiel bei mir. Ich habe zwei Spielerinnen aus meiner Mannschaft, die in dem Beach-Team Strandgeflüster spielen, die jetzt seit ein paar Jahren auch immer bei den deutschen Meisterschaften dabei sind und auch schon die Champions, Europameisterschaften für Vereine schon mitgespielt haben. Aber das ist dann wirklich, ich sag mal so, dass eine Zweitliga- oder Erstligaspielerin da mitmacht, das ist schon eher selten.
Also es entwickelt sich auch dann so zu einer eigenen Sportart, wie man sagen kann, weil ja nicht so viele beide spielen. Ich vergleiche das ganz gerne mal mit dem Beachvolleyball. Da gibt es ja auch richtig gute Teams, sage ich mal, und die spielen auch eher selten dann auch in der Nationalmannschaft, in der Halle. Vielleicht von den Regeln auch nochmal, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen. Das ist halt ein bisschen was anderes.
Genau, also da könnte es vielleicht ein bisschen hingehen. Das ist aber auch viel dann abhängig davon, wie sich so diese ganzen Terminplanungen entwickeln. Im Moment gibt es da viele Überschneidungen. Gerade jetzt, wenn in zwei Wochen die deutschen Meisterschaften sind, sind die meisten in ihrer Vorbereitung, in der Hallenvorbereitung. Ähnlich ist es bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Aber wenn man das mit den Terminplanungen so hinkriegt, dass das nicht so kollidiert, dann brauchen die vielleicht auch nicht so miteinander konkurrieren, diese beiden Sportarten.
Jetzt sind wir ganz schön in den Profibereich abgedriftet. Wir kommen mal wieder zurück zu den Jugend-Beach-Rasenturnieren, wo man hier im Nachbarort oder im Nachbardorf so traditionelle Turniere spielt und sich mit anderen Trainern an der Pommesbude trifft. Das ist ja mal wichtig, ne? Also ich finde dieses Gespräch auch mal zwischendurch, hast du ja eben auch schon erwähnt, Olaf, dass man mal mit einem Trainer, was machst du eigentlich so oder welche Turniere spielst du? Und man trifft ja meistens ähnliche Leute, die ähnlich gesinnt sind wie man selbst und sich die Wochenenden um die Ohren schlägt.
Nein, ich finde das total wichtig. Es ist halt auch gerade, wenn wir den Bogen ganz zum Anfang spinnen, für die Vorbereitung, dass man einfach sagt, okay, man trifft auch mal Mannschaften, die man nicht jeden Tag vier um Ohren haben, sondern die mal von weiter weg kommen, tauscht das Kärtchen aus oder gerade einmal die Telefonnummern und trifft sich dann irgendwann mal noch zu einem Freundschaftsspiel. Also das kann man auf so Turnieren total super gut forcieren, finde ich.
Also, oder man, genau, wie du sagst, man ist nochmal eben, hast du nicht nochmal Lust, ich habe jetzt da, fahren meine Mädels jetzt dann unter den Urlaub, aber danach würde ich mich nochmal melden und dann lass uns doch nochmal gegeneinander spielen. Und dann wird natürlich auch die Pommes probiert an den einzelnen Ständen. Wir haben uns da so ein kleines Ding ja, mit Harzfrei so ein bisschen immer mal gepostet. Jetzt waren wir natürlich in Bohmte damals, die Pommes.
Ich genau, wir waren in Bohmte, also wir haben jetzt vier Vergleichsmöglichkeiten, wir waren in Bohmte, in Brookhagen, in Hörste und in Hesselteich und haben uns zu allem unsere eigenen Meinungen gebildet, haben überall eine Pommes gegessen. Jan durfte in Brookhagen keine Pommes essen, weil er musste pfeifen, genau. Vielleicht und konnte dort nicht in den Genuss der gestreiften Kartoffel gelangen. Unsere Erfahrung mit den Pommes, es gab Höhen und Tiefen, sage ich mal so.
Ja, wir haben uns ja mal irgendwann geeinigt hier, dass wir den 5-Sterne-Rhythmus nehmen. Das heißt, 5 Sterne wäre die beste Pommes, die man jemals gegessen hat. Oder wir werten alles Mögliche jetzt in den Harzfrei 5 Sternen. Man kann auch halbe Sterne geben. Also,
wo hast du das System bloß weggeplaut?
Ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal gesagt. Wer das noch weiß und die letzte Folge hört, dann kannst du ja mal drunter schreiben. Es war, wie gesagt, zu Brookhagen kann ich nichts sagen. Da habe ich nur deine Meinung zu gehört. Kannst du ja gleich auch nochmal kundtun. Ich fand, Bohmte muss man natürlich so ein bisschen außen vor nehmen. Die haben natürlich die Pommes auch für eine größere Zahl an Menschen gemacht. Ne? Also das ist dann vielleicht auch ein bisschen schwierig.
Das machen die auch im Traumschiff, aber auch. Das kann ich so nicht gelten lassen.
Ja, die Pommes war schlecht. Also ich weiß gar nicht. 1,5 oder so hatten wir uns, glaube ich, geeinigt. Also es war eine Pommes. Ja, und
das ist wirklich wenig.
Also es war, die waren nicht knusprig. Also tut mir leid, ihr Jungs und Mädels, die da hinter der Bude stehen, ihr gebt euch vielleicht viel Mühe, aber das war echt nichts. Die waren labbrig und teilweise kalt. Gewürz hat mir viel zu viel gefehlt. Anderthalb gut gewollte Sterne von mir für diese Pommes.
Meine Uhr sagt mir gerade, stehen Sie auf und bewegen Sie sich. Also, sind Sie schon ein Stündchen gleich dabei? Ja, wie gesagt, Brokhagen, kannst du vielleicht ganz kurz was zu sagen? Ich fällt, glaube ich, auch nicht ins insgesamt, kratzt nicht oben dran.
Also nee, also Brokhagen, die kriegen von mir 2 Sterne, weil die Würzung besser war. Allerdings waren sie auch labbrig und vor allem kalt, als ich da war. Gut, kann natürlich auch gerade, weil ich da als Einziger stand und die hatten noch ein paar in der Schale. Aber ja, hat mich jetzt nicht vom Hocker geschossen.
Ist also Nachbesserungsbedarf, weil ja, danach auf jeden Fall, ja. Waren wir auf 2 Turnieren. Und ich weiß nicht, Olaf, was für dich die perfekte Pommes ausmacht. Also wir haben ja zwischendurch mal so eine Ringelpommes.
Die geriffelte.
Super. Das hatten beide. Also das war schon mal ein Pluspunkt auf dem ganzen Bewertungssinn. Ich glaube, wir haben in Hörste, fangen wir mal an, da waren wir ja auch als erstes, haben wir 3,5 Sterne gegeben.
Ja, haben wir, cool. Weil die Pommes war, es war eine Ringelpommes, was ich eigentlich... Nicht, es ist die Form, es ist ja nicht die Kartoffel, die sich ändert. Aber sie war knusprig, sie war gut gewürzt. Warum nur 3,5, wollte ich jetzt fragen. Wenn ich die Kartoffel an sich beurteile, war sie einfach nur 3,5. Weil 5 Sterne gebe ich wirklich nur für eine Pommes, die selbst geschnitten ist, die mindestens eine halbe Stunde in kein Wasser eingelegt war, die dann doppelt frittiert wird und wo ich reinbeiße und sage... Was für eine Geschmacksexplosion. Okay, die kann keine Turnierpommes sein. Was ich dann nochmal extra bewerten muss, ist, dann hörst du auch diese 3,5, also diese 1,5 Sterne Minus von der optimalen Pommes. Die Mayonnaise hat mir überhaupt nicht gefallen.
Nee, die war zu flüssig. Was hast du auf Pommes, Ketchup oder Mayo?
Also nein, ich brauche Mayo auf Pommes.
Da sind wir uns ja schon mal einig. Also die Mayo, die muss aber eine gewisse Konsistenz haben. Die war flüssig, die lief dann so über die Pommes eigentlich schon runter in die Schale. Das war
ja, nein, also ich bin ein Freund davon, ich möchte gerne so eine Riffelpommes, möchte ich in die 2 Finger nehmen können, also zwischen Daumen und Zeigefinger und möchte die einmal so ein bisschen durch die Mayonnaise streifen können und dann reinbeißen.
Und Gewürz nur Salz oder dieses Pommesgewürz aus Curry und Paprika?
Ja, genau. Also das ist so, ja, wir haben früher mal gesagt, Pommes weiß Hähnchensalz. Das ist so das, was wir gerne wollten, ja.
Also ihr auf den großen Turnieren, wo bist du demnächst, falls ihr das hört?
Also wenn Sie Olaf irgendwo sehen müsst, ne, und er kommt an, Pommes weiß Hähnchensalz.
Das reicht sich sogar.
Ja.
Ja, ich komme zu meinem Favoriten. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob du 3,5 gesagt hattest in Hesselteig. Du hattest ja die normale Pommes.
Ich hatte die normale Pommes, Jan hat Mantaplatte, da war er natürlich dann benebelt vom Fleischgeschmack nebenbei. Ich hatte natürlich für den puren Pommes-Geschmack. War von der Pommes her, also genau auf dem oder ähnlichen Niveau wie die in Hörste, auch eine 3,5. Würzung war ein bisschen seichter, aber war nicht so ganz so würzig wie die in Hörst, aber fand ich gar nicht schlecht. Also ich fand beides hatte seine gewisse Note. Ich habe gesagt, okay, ich werde nur die Pommes und nicht das drumherum. Deswegen sind bei mir beide 3,5 Sterne. Und was mir natürlich viel besser gepasst hat in Hesselteig, war die Mayonnaise. Die war echt, die war cremig, die zerlief nicht, die hatte eine richtig gute Konsistenz und die kriegen von mir jetzt keinen extra Stern, aber einen Punkt in Kreativität. Da konntest du nämlich eine Pommes Spezial bestellen. So, nämlich schön mit Dings, mit Mayo, Ketchup und Röstzwiebeln. Das fand ich schon mal als Idee schon mal richtig gut.
Ich weiß gar nicht, und glaube ich, wir haben ja, die hatten natürlich auch den Vorteil, die hatten durch das Foto, was wir schon in Hörste gepostet hatten, waren die natürlich schon vorbereitet, dass wir kamen. Ich glaube, da, die hatten schon da.
Wir wussten schon, Hartschrei kommt am Sonntag, da stellen wir da mal Paul Bocuse hinter die Fritense.
Aber wir waren Samstag da.
Stimmt.
Die Pommes steht da immer noch. Nein, also ich hätte der Pommes mit dem Drumrum. Ich hatte natürlich dann die Mantaplatte, die, ich weiß nicht, wie Henselewski sie genannt hat, die Kaiser-Mantaplatte. Ich glaube, der hat es auch kommentiert bei uns. Ich hätte 4 Sterne rausgerückt für das Ambiente, für das Gesamtpaket mit der Mayo. Wenig Wartezeit, ist natürlich auch mal abhängig von wann, aber man kam sofort dran. Bei wenig Wartezeit hat man natürlich manchmal auch wie im Brokhagen vielleicht das Problem, dass die lange drin liegt. Nein, das war nicht so. Konnte man den 1 wegessen. Also
ich finde, wir hängen die Latte jetzt ganz schön hoch für einen WB-Cup, unser eigenes Turnier.
Ja, stimmt. Aber dann machen wir auch nicht die Pommes, sondern wir essen sie dann wieder.
Ja, stimmt. Jörg Strakajan, wenn du das hörst, ich erwarte einiges.
Doppelt frittiert, das hast du eben gesagt, und Hähnchensalz.
Genau, und für Olaf Hähnchensalz.
Ja, was ist für euch die perfekte Pommes? Sprecht uns mal an. Moment, sprechen uns ja nicht so oft welche an. Sprecht uns gerne an, traut euch, schreibt gerne auch mal was darunter, was ist für euch die perfekte Pommes. Ja, langer Tag. Ich sag, meine Uhr hat ja eben schon wahrscheinlich gesagt, aufstehen. Ich sehe gerade auf dem Link, wir sind gerade bei 59,14. Ich habe versprochen, heute bei uns in der Jugendtrainergruppe habe ich noch eine Nachricht geschrieben, wer noch schnell seine Ergebnisse und so mir schickt, die würde ich noch mal kurz, ja. Den gratuliert Olaf Grinsen noch mal persönlich.
Ja, schon mal jetzt im Vorfeld, bevor er.
Es sind nicht so viele.
Achso, okay.
Ja, es ist einmal die C1 im männlichen Bereich. Die hat in Hesse gleich den zweiten Platz gemacht und sind, glaube ich, mit 8 Spielern angereist. Und da habe ich eine etwas längere Nachricht gekriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also die haben sich auch riesig gefreut, das Turnier. Es war zwar glatt auf dem Rasen, weil es auch geregnet hatte zwischendurch, aber dann doch während der Spielphase, glaube ich, herrlicher Sonnenschein. Also wirklich, wirklich sehr fein. Unsere B-Jugend können wir gleich vielleicht so sagen, was sie so gemacht haben. Und den Lünni, der ist ja immer sehr aktiv, mit dem habe ich jetzt ja auch den Trainerlehrgang nochmal gemacht und der ist ja dann zusätzlich an den Wochenenden fährt er ja dann auch noch mit seiner männlichen C2 durch die Gegend. Da habe ich erstmal das erste aus Bohmte, das wollte er unbedingt nochmal loswerden, das musste rein, da ist er mit 5 Jungs nur gestartet. Sie mussten also immer entweder sich einen aus der ersten Mannschaft ausleihen und oder auch
oder
nicht.
Oder aus der D-Jugend oder sowas.
Und sie sind Siebter geworden von 16 Mannschaften. Also sehr gut. Das ist nicht schlecht. Und das Wichtigste, was ihm wichtig war, sie haben gegen die C2 von Nettelstedt gewonnen. und im 7-Meter-Werfen, eiskalt.
Ich sag mal so, ne, Bundesliga kann uns gar nichts.
Da ist er, glaube ich, immer noch. Also wenn es da ein T-Shirt gedruckt werden würde, würde er sich da nicht abstreiten. Ja gut, Hörste Hesselteich-Brockhagen hat dazu gesagt, da war es die Spiele knapp verloren zwar immer, aber die Jungs hatten alle Spaß. Rasen war nicht so ihrs, hat er gesagt. Da war es auch sehr nass, hat er gesagt. Das wäre nicht so.
Ja, das ist wie Dings. Roger Federer, der kann auf Sand auch nicht. Ja.
Lehrreich und Spaß hätte es gemacht, hat er gesagt. Und er hat auch nochmal die Manta-Platte in Hesselteich hervorgehoben. Eine Anekdote wollte er, habe ich in der Zeitung, ich weiß nicht, ob ihr es auch zwischendurch gelesen habt, ob es bei Instagram war, dass sich jetzt so Vereine immer mehr beschweren, klar, Turniere ziehen sich immer länger und so, und dann ist die Siegerehrung und es bleiben nicht alle Mannschaften da. Das ist ja, klar ist das doof, also ich finde es auch immer doof, wenn nicht alle da bleiben und so, und dann natürlich nachher nur noch die Heimverein da steht oder vielleicht die Mannschaft, die was gewonnen hat. Aber man muss beide Seiten sehen. Ich finde auch, manche müssen halt irgendwie, wenn du den ganzen Tag da rumgehangen bist, man hat auch andere Sachen, und wenn es dann noch lange dauert und nicht irgendwie gut organisiert ist, ich fand es in Hesselteich zum Beispiel sehr gut organisiert, es war direkt im Anschluss an die einzelnen Turniere, es musste keiner wirklich lange warten. Lünni hat da andere Erfahrung gemacht, er hat gesagt, es wurde ihnen halt irgendwie gesagt, ja, pass mal auf, bleibt mal alle hier, es kriegen alle Plätze irgendwie was mit nachher noch oder ein kleines Dankeschön und so.
Und er hat nichts gekriegt.
Und ja, cool und so. Und dann haben wir wirklich irgendwie 30, 45 Minuten gewartet, auch mit den Kids halt. Und die musst du natürlich auch, finde ich, dann irgendwie bei Laune halten, gerade so, wenn die den ganzen Tag da rumgangeln. Und dann irgendwie nach dem Ende, dann kamen sie, weil sie da den ersten Platz von hinten belegt haben, natürlich auch als erstes nach vorne und dann... das ist ja heute irgendwie so auch so ein geflügeltes Jugendwort, haben sie Ehre gekriegt. Ja. Händedruck und ja, schön, dass ihr da geblieben seid und so. Also ja, er hätte sich da sehr geärgert, dass.
Gerald Kleekampf, wenn du das hörst aus Hesselteich, ne? Eine rote Laterne wäre mal angebracht für den letzten.
Ja, also wenn man was ankündigt, ist ja ganz nett. Vielleicht kann man das auf der Seite aufgreifen, dass man sagt, okay, jeder kriegt eine Kleinigkeit oder ich weiß nicht, irgendwas wie Richtung Medaille, Kostenort, Süßigkeit, eine Kleinigkeit. Und dann kann man vielleicht auch wieder diese Kultur hinbekommen, dass man wirklich alle da behält und den Siegern oder zweiten, dritten, vierten wirklich oder alle kriegen ihren Applaus, den sie dann auch verdient haben bei so einem Spaßturnier.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön, denn ich denke, das macht auch so dann das Feeling von so einem Turnier nochmal aus, wenn bei der Siegerehrung anstatt 10 oder 20 vielleicht doch 60, 70 Kinder rumstehen.
Und gerade bei solchen Turnieren kommen auch mal die zweiten Mannschaften oder die Mannschaften, die nicht immer so im Fokus stehen, auch mal an ihre Spielzeiten und die sollen dann auch am Ende auch nicht nur die Ehre, aber dann auch ihren Applaus oder ihre kleine Süßigkeit bekommen, weil ohne die sehen solche Turniere aus, dass da nur 3-4 Mannschaften sind und dann macht es auch irgendwann keinen Spaß mehr hinzufahren.
Ja, damit der Vollständigkeit halber, unsere B-Jugend, da weiß ich es ja zufällig, haben in Hörst und Hesse gleich jeweils den zweiten Platz, mussten uns jeweils der Union Halle geschlagen geben, waren immer ein Stück vor uns, aber die sind ja auch Oberligist, wir sind ja dieses Jahr der Bezirksligist, konnten glaube ich auf beiden Turnieren Oberligisten schlagen, also Oberliga-Vorrunde. Mädels hatten ihren Spaß, also wie gesagt, wir haben nochmal nachher gesagt, man muss nicht Erster werden auf so einem Turnier. ich weiß nicht, in Hessenteich war es so knapp, ne, dass irgendwie alle gegen alle mal gewonnen haben.
Ich glaube einfach, wir kamen immer schwer rein in die Turniere. Im ersten Spiel haben wir immer irgendwie noch nicht diesen die Motivationskurve ganz oben gehabt. Danach lief es eigentlich ganz gut.
Wir haben im ersten Spiel aber zündende Rakete vergessen, daran lag es.
Das kann auch nicht sein. Ich weiß noch, im Brokan, als Jan parallel pfeifen musste, habe ich die zündende Rakete von der Bank aus gestartet und bums, habe ich einen Turniersieg geholt.
Da haben wir das Turnier gewonnen, ja. Genau. Das als vermeintliche Heimmannschaft. Ja, auf Sand können die Mädels irgendwie besser. Jedes Turnier haben wir ohne Torwart gespielt. Also ohne
gelernten Torwart.
Ja. Ich meine, das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Da können wir dich vielleicht nochmal so einladen, dass man Torwart gar nicht so früh festlegen muss, ja, oder so. Oder mit Feldspielern halt im Tor. Ja, dann kommen wir, glaube ich, auch schon so zum Ende. Ne? Ich glaube, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Ne, Pommes haben wir besprochen.
Ja. Olaf, vielen Dank. Ich hoffe, es hat hier auch einigermaßen Spaß gemacht und du hast das nicht mehr als oh, ich sehe das jetzt mal als Pflicht an und muss denen hier was ins Rohr sagen, sondern ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sehr über diese Einladung gefreut. Und das ist ja hier auch eine nette Atmosphäre und es war völlig ungezwungen und man konnte einfach so losplappern, was einem so einfällt.
Ja, hier vom Profitrainer, die nächste Bewerbung für das Haarsfreie Sofa nehmen wir gerne entgegen. Ja. Ja, was haben wir demnächst vor? Die Juni-Ausgabe, die August-Ausgabe wird sich wahrscheinlich nochmal irgendwie roundabout ein bisschen um Vorbereitungen kümmern. Vielleicht holen wir mal das Thema Schiedsrichter.
Genau.
Wollten wir unbedingt nochmal beleuchten, damit die auch, oder mit einer der wichtigsten, die zu unserem Sport gehören.
Was ich noch interessant finde, wäre auch nochmal ein Elternteil vielleicht. Wie sieht so ein Elternteil, also jetzt im Seniorenbereich vielleicht nicht mehr, aber Vorbereitungsphase, ich möchte mit meinem Kind in den Urlaub fahren, was ist jetzt, wie viel bekomme ich zu Hause eigentlich mit von dem, was
ein paar Spezialisten
da nicht. Ja, das wäre ja dann noch die vierte Komponente sozusagen, was
wir werden uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Ja, vielen Dank an unseren Gast Olaf Grinz, dass du hier warst. Ich hoffe, euch hat das da draußen an den Rundfunkgeräten wieder einigermaßen Spaß gemacht. Jetzt in der Sommerpause hört es im Freibad auf dem Kopfhörer oder im Urlaub, wenn ihr irgendwo am Strand liegt und unsere süßen Stimmen in euren Ohren hören wollt. Ja, schreibt uns einen kurzen Kommentar, wie ihr es fandet, was ihr vielleicht in der Vorbereitung macht, wie ihr vielleicht schon irgendwie mit Handball for All in Verbindung habt oder ob ihr irgendwie mit Olaf irgendwie mal in Verbindung wart und schickt ihm gerade mal einen Gruß irgendwie über unseren Instagram-Account oder über Facebook. Wir freuen uns über jedes Feedback, was wir bekommen. Ja, dann werden wir ins Bett gehen und sind glücklich.